Either a step before a fresh finding someone else's wallet or per se a Sergey.
Ja, nein.
Ja?
Ja, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause. Willkommen im zweiten Teil von Homolka fragt. Im ersten Teil habe ich gemerkt, dass das Thema Science Fiction ein bisschen zu groß und zu weitläufig ist. Wir werden jetzt ein bisschen eine Axt nehmen und das ein bisschen zurechtstutzen. Im zweiten Teil soll es gehen um Science Fiction im Zusammenhang mit Politik und mit Horror. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Also, Science Fiction, Politik und Horror. Ich sehe da das Buch Zombie Survival Guide. Du hast das gelesen, Johannes, ist das richtig?
Ja.
Hat es dir geholfen?
Ja, es hat. Also finde ich das gut, dass du das ein bisschen jetzt zurechtstutzen willst, das Thema, weil Science Fiction so ein unglaublich großer, unhomogener Bereich ist, dass es ja eigentlich, dass es furchtbar ist, wie du schön sagst gerade, und dass es ja eigentlich so richtig klassische, reine Science-Fiction natürlich auch gibt, aber normalerweise ist Science-Fiction dann spannend, wenn es Überschneidungen gibt. Also Science-Fiction und Horror zum Beispiel ist eine sehr schöne Überschneidung. Und wenn du das die Zombie Survival Guide hier ansprichst, ja, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sie ist von einem gewissen Max Brooks erstellt worden. Das ist der Sohn von Mel Brooks, das sagt schon einiges. Und Max Brooks, das sagt dir nichts. Mel Brooks, kennst du Spaceballs und diese Sachen? Dieser eher lustig motivierte Regisseur, ja. Und dessen Sohn hat eben die Zombie Survival Guide geschrieben. Das ist eigentlich im Stile dieser bekannten US-amerikanischen Survival-Bücher gehalten, also wo dann normalerweise erklärt wird, wie man halt Feuer macht mit einem Hosenträger oder irgend sowas, keine Ahnung. Ist die Survival Guide, die Zombie Survival Guide, aber ein wirklich schönes Stück Literatur, möchte ich fast sagen, obwohl es keinen Satz drin gibt, der länger als eine Zeile lang ist, weil sich Max Brooks wirklich ganz großartig mit dem Thema Zombie auseinandergesetzt hat, nämlich das einmal ein bisschen so zerlegt hat und dann quasi zusammengeschrieben hat, was er über Zombies weiß und was denn passiert, wenn die Zombies dann wirklich ausbrechen, also wenn es eine Epidemie gibt. Insofern natürlich Science Fiction, weil er Zombie, also die Zombies quasi als Kranke definiert, also das ist so ein Virusbefall ist das, und er sehr schön diese Gesellschaft sozusagen quasi extrapoliert, wie sie ausschauen könnte nach dieser großen Zombie-Apokalypse und dir dann auch beibringt, wie man Zombies am besten umbringt und ob das mit einer Machete.
Ja, also bevor ich dem Stefan auch wieder eine Frage stelle, bitte nennen wir die fünf wichtigsten Regeln im Umgang mit Zombies. Also wenn die Zombies dann kommen, fünf Dinge, die sich jeder von uns merken kann.
Fünf Dinge? Oh mein, da muss ich nachschauen. Also Punkt A. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in der richtigen Reihenfolge ist. Also was ganz besonders wichtig ist, man soll sich vor Gewässern in Acht nehmen, weil die Dinger brauchen ja nicht zu atmen. Das heißt, sie können quasi überall rumlaufen. Das heißt, wenn man denkt, man steht vor Wasser und das bedeutet Schutz, nein, weil da kann das Zombie rauskommen. Einfach so, ja? Nummer eins. wenn man schon wohin trischt, dann auf den Kopf oder sticht oder wie auch immer. Ja. Zwei. Punkt drei, wenn quasi wirklich diese Apokalypse eingetreten ist. Also er hat auch so Kategorien von Ausbrüchen. Ausbrüche, wo nur wenige Menschen betroffen sind, mehrere Menschen, ganze Städte und quasi dann der ganze Planet. Wenn so dann halbwegs der ganze Planet verseucht ist, dann sollte man sich eher in heißen Gegenden, zum Beispiel am Äquator, aufhalten, als zum Beispiel in der Tundra, weil in der Tundra bleiben die länger frisch und verfaulen nicht so schnell und man sollte eher sich dem Äquator annähern, weil da verrottet das Zeug einfach schneller. Wie viel waren das jetzt? Der nächste Punkt ist natürlich das Wissen um den Zombie, also wie er entsteht, über diese Viruskrankung und Erkrankungen, wie lange das dauert, bis man quasi nicht mehr krank ist, sondern schon tot und dann schon Zombie. Das kann auch wichtig sein. Und dann natürlich, am besten Fahrräder nehmen bei der Flucht und nicht Autos. Weil man mit dem Fahrrad relativ flink ist und nur von seiner Muskelkraft abhängig ist und nicht vom Benzin und solchen Sachen. Und natürlich, wenn man im Auto drinnen ist und da hängen 400 Zombies drauf rum, da kommt man auch nie wieder raus. Also sagen, man ist da im eigenen Käfig ein bisschen gefangen natürlich auch.
Okay, Stefan, are you afraid of becoming a zombie soon?
I've already become one, you know, by staying in front of screens and looking into the screen. So I think we somehow, you know, like having all these night jobs or whatever night life, we tend to become pretty rigid and like,
I understand. Okay. Tell me about science fiction in Romania before and after 1989.
Well, there is a long history of science fiction in Romania. Some of the known writers have emigrated, because everybody was trying to run away from the terrible times that happened there. Of course, it was changing. Like in the 60s, maybe it was not that bad. But in the 80s, it got really, really bad. It got so bad that it actually became some sort of a nightmare science fiction itself, you know, that you would have to live there. For example, one of the underground hits at that time, you know, was this movie called Soylent Green.
What was it about?
Soylent Green is actually a future society where overpopulation is one of the factors, but also pollution. And people have to wait in huge crowds just to get their food ration and all the basic stuff that they need for living. And actually this food, which was so-called bio food coming out of the oceans, out of the algae, was actually, this was the whole, is the monstrous turnover at the end, because it's actually humans being recycled and being eaten by other humans. And in Romania at the time, you know, it was so terrible because of the food shortage that a lot of you could see a lot everywhere, like on every shop, people just waiting days maybe to get, you know, like the most basic stuff like sugar or oil or something like that. And okay,
today,
The thing is that all of these science fiction communities everywhere in the world are very well organized, and they form small clubs near the universities, near the writers' associations, and so on. But there were also like people coming from mathematics and the sciences, which were involved in that, in organizing these meetings and publishing these books and translating a lot of the stuff, because there were science fiction translating from Russian or from English and so on. And a lot of these cult figures from that period actually had a big following, but that's we only found out about this after the revolution in 89. Yes. One of these guys, Mironov, actually became a minister. You know, like he was the for some time he represented science fiction in Romania, and he became a minister for tourism. You know, and everybody hated his guts. But he continued to do, and it was really like a sort of a Twilight Zone show, because he was you would see him you know, like on official news during the day, and then in the night on these shows, like about science fiction. Yeah. Discussing, you know, like alien autopsy. You know, and then showing this Roswell film reels. So it was kind of strange.
Okay, Johannes, die Kombination aus Tourismus und Science Fiction. What kind of minister you said?
Tourism.
Tourism, yeah, right. Was sagt ihr das?
Tourism and Sports.
Also Tourismus, Sport und Science Fiction. Jetzt im besonderen Hinblick auf Politik und Horror. Was kannst du dazu sagen?
Also mir ist von keinem Standardfaktor Science Fiction bis jetzt bekannt. Es sei denn, na gut, okay. Man kann es natürlich, also Science Fiction ist natürlich ein Multimillionen-Dollar-Ding. Also überall. Also es gibt eigentlich kein Land auf diesem Planeten, wo nicht mehr oder weniger gut verwobene Science-Fiction-Zirkel tätig sind, die entweder sagen, offiziell kommerziell tätig sind oder im Untergrund tätig sind. Also wie das zum Teil auch im ehemaligen Ostblock der Fall war, wo ja Science-Fiction zu einem gewissen Grad toleriert wurde, wenn es nicht besonders klar war, was attackiert wird und wo es dann quasi im Untergrund bleiben musste, dort, wo wirklich in der Literatur Sachen angesprochen worden sind, die einfach vom Regime, also quasi nicht akzeptiert worden sind. Okay, das heißt, es gibt natürlich auch hier natürlich verschiedene Bereiche. Einerseits gibt es, wie wir es im ersten Teil schon angesprochen haben, natürlich Star Trek und diese Dinge. Das heißt, dass Science Fiction natürlich vor allem im Fernsehen und im Film natürlich also Figuren herausgebracht hat, die es mittlerweile auch in die Politik verschlagen hat. Also muss dazu sagen, dass natürlich Arnold Schwarzenegger dazugehört, weil der ist eigentlich mit Terminator wirklich groß geworden und hat mittlerweile, also Terminator und Conan der Barbar eigentlich, also Dinge, die aus der Fantasy und diesem Bereich kommen, und der ist mittlerweile eigentlich ein gemachter Mann eigentlich, obwohl er schlechte Umfragewerte hat, glaube ich, im Moment.
Ja, fällt dir noch ein Beispiel ein? Menschen aus der Science-Fiction-Welt, die es geschafft haben, dann in der Politik ganz groß zu werden.
Also was ein Beispiel fällt mir ein, was umgekehrt ist jetzt, das auch sehr interessant ist. Es gibt diesen Herrn Newt Gingrich. Ich weiß keine Ahnung, ob jemand sich noch an Newt Gingrich erinnert. Der war so in den Mitte der 90er Jahre, war der große Symbolfigur der neuen Rechten in den Vereinigten Staaten. Und der hat dann ein Buch namens 1945 geschrieben, also ein Science-Fiction-Alternativ-Weltroman, wo sich quasi Newt Gingrich die Welt nach 1945 so denkt, wie er sie gerne hätte. Und nein, nicht wo die Deutschen gewonnen hätten, sondern wo das alles ein bisschen anders auch mit dem Kommunismus und so abgelaufen ist.
Ja, Kommunismus ist doch vielleicht auch gleich ein Stichwort. Inwieweit hat sich denn der Kommunismus bedient? Moment, ich rede ja Deutsch, muss Englisch reden. Manometer. Also, talking about communism. How did communism use science fiction as a tool for manipulation of the poor working class people?
Actually, speaking about the visual part, the visual part is most easily used, you know, first in propaganda posters and so on. And a lot of, for example, I know some paintings, for example, of the dictator couple in Romania, the Ceausescu and Elena. And she was also involved in a lot of science, like chemistry. And afterwards, I mean, everybody knew that all of this was faked. I mean, she wasn't actually involved in all these experiments and so on, like institutes, founding these institutes. But he became like the leader of science in Romania. And you could see in these paintings all of these strange cosmic worlds, you know, like using a lot of strange huge models of molecular models, you know, floating around her. And it was, you know, you could see how this imagery, who was also part of the covers and so on of science fiction books, would be used. But it was also used as a new mysticism, you know, by a lot of people in that time. And it's actually happening right now. I've been talking about this a bit with the Chinese program, space program. Like if you see the propaganda posters of this Chinese space program, they also go back to the science fiction covers and posters and so on. And they also try to fight back the growth of all these mystical movements, such as the Falun Gong, through this you know, new religion of progress and you know.
Ja, auch interessant. Johannes, glaubst du eigentlich, dass die Chinesen den Amerikanern und Russen bald den Rang ablaufen werden in Sachen Weltraum? Werden sie diese überholen? Man spricht ja immer von dem Aufstieg Chinas. Ja.
Das ist insofern eine, naja, was kann ich sagen? Die Chinesen haben, vor allem die politische Führung in China hat natürlich großes Interesse, sagen, nationale Stärke zu demonstrieren. Da ist natürlich die Raumfahrt in dem Sinne natürlich ein gutes Mittel. Keine Ahnung, ob sie in den Rang ablaufen werden. Also es gibt relativ viele Länder, auch in Japan werden schon Satelliten gestartet. Das heißt, es geht natürlich quasi um bemannte Raumfahrt. Also jetzt geht es nicht um kommerzielle, unbemannte Raumfahrt. Es geht um den Mars. Also keine Ahnung, ob die Chinesen vor uns auf dem Mars sein werden. Wenn mit uns die Europäer gemeint ist, dann sicher. Aber ist natürlich sehr schwierig. Also es gibt, um das jetzt ein bisschen wieder mit Science-Fiction rückzukoppeln, es gibt ja auch in China eine ganz lebendige Science-Fiction-Szene. Die ist, soweit sie, wie ich es auch vorher angesprochen habe, toleriert ist, sehr klassisch, also fast klassisch in diesem Stil gehalten wie in den 30er und 40er Jahren in den Vereinigten Staaten. Das heißt, wo es darum geht, dass wissenschaftlicher Fortschritt demonstriert wird und dass wissenschaftlicher Fortschritt natürlich immer in eine bessere Welt führt. Also das ist ja das, wo Science Fiction auch herkommt, auch wie wir es schon angesprochen haben im ersten Teil mit Hugo Gernsback. Es ist interessant eben zu beobachten, dass in den Ländern, wo sich totalitäre Regime halten können, die Science Fiction, auch die offiziell tolerierte Science Fiction, natürlich eine ist, die auf die Sterne zeigt und sagt, da müssen wir hin und das werden wir alles schaffen und das ist quasi unser neuer Lebensraum. Das ist natürlich in der Science-Fiction-Tradition im Westen mittlerweile was vollkommen anderes, wobei man da natürlich unterscheiden kann. Also wenn man es quasi wirklich statistisch betrachtet, dann ist französische Science-Fiction vollkommen anders wie zum Beispiel jetzt britische Science-Fiction. also in den 60er Jahren, diese Revolution der New Wave Science Fiction, die kam ja eigentlich aus England. Die kam nicht aus den Vereinigten Staaten, sondern aus England mit J.G. Ballard und diesen ganzen Sachen. Das heißt, es ist mal interessant, sich anzuschauen, wie die Science Fiction Kulturen in unterschiedlichen Ländern schon vollkommen anders sind. Muss natürlich dazu gesagt werden, dass ein Großteil der Science Fiction immer noch in den Vereinigten Staaten geschrieben wird und auch dort publiziert wird. Und obwohl man nicht sagen kann, dass es eine amerikanische Science-Fiction-Tradition wirklich noch gibt, muss man sagen, dass Amerika da auf jeden Fall noch also kommerziell eine gewisse Vormachtstellung hat und auch viele Leute dort versuchen, kommerziell als Science-Fiction-Autor tätig zu sein. Das ist in Deutschland zum Beispiel oder im deutschsprachigen Raum nicht so. Es gibt sehr wenige deutschsprachige, auch kommerziell erfolgreiche Science-Fiction-Autoren.
Yeah, Stefan. What kind of science fiction do you prefer? Do you like more the utopian or the dystopian thing?
Clearly dystopian. There's no question about it. Of course, you know, I'm also looking for the point where a utopia becomes a dystopic world, you know, because there is too much perfection, too many straight lines, and so on. It's the clear sign that the dystopia is already working in that particular place. And the fact is that we live in a dystopic environment already. I mean, a lot, like when I think about Romania itself, you know, there are a lot of waste grounds and a lot of factories that were completely abandoned, and a lot of chemical plants, you know, that are completely part of the landscape itself, I would say, you know. So I think dystopia.
But why don't you, if you already live in a dystopian world, so why don't you use utopian science fiction literature to escape from reality?
I think it was used a lot. I mean, this utopian drive was part of the fuel that was nourishing the whole totalitarian system at the time in the past. So right now people have to really be very realistic and somehow to get out of this bubble, you know, that everything is all right and we are happy and everything is okay, you know, and to deal with the facts and try to survive in this sort of very, very dangerous, I would say, environment, you know. I mean, it's, of course, there was always, you know, a very interesting critique of utopias in Romania itself. There is a guy called Sorin Antohi, and I think his book was also translated. And he worked also like at an advanced institute like in Berlin. And his first book that I knew about was this the theory and critique of utopias, of different kind of utopias, like the political ones, you know, going from Thomas Morus to everything what is you know, but like the socialist movement, the utopian movement, and so on. So
Johannes, ich kenne dich ja als positiven und optimistischen Menschen. Ich stelle jetzt dieselbe Frage. Was ist dir lieber, die Utopie oder die Dystopie?
Die Utopie ist halt immer relativ fad, muss man sagen. Es gibt, deswegen ist dystopische Literatur natürlich immer eine Literatur, die ein bisschen aufwühlt und wo man sich Gedanken machen kann darüber. Es gibt aber auch gute utopische Science-Fiction-Romane. Also ich möchte auf Ursula Le Guin zum Beispiel hinweisen, Planet der Habenichtse. Das ist eigentlich ein Buch über eine positive anarchistische Gesellschaft auf einem Planeten. Und es funktioniert ausgezeichnet. Es ist ein ganz großartiges Buch, noch dazu von einer Frau geschrieben, die in der Science-Fiction-Literatur gibt es interessanterweise relativ viele Frauen, die da auch schreiben, allerdings wenige, die es quasi wirklich in die Bestsellerlisten dann geschafft haben. Und Ursula Le Guin zum Beispiel ist eine davon, die sehr, sehr berühmt geworden ist und so wirklich großartige Science-Fiction schreibt. Prinzipiell ist es ja so, dass ich ja aus einer linken Tradition komme und da gibt es natürlich ein politisches Problem. Sobald man nämlich beginnt, sich ein Utopia auszumalen, hat man es ja eigentlich schon zerstört, weil da hat man es ja dann falsch gemacht. Das heißt, wenn ich quasi ein Utopia konstruiere als politische Vorstellung und dann dorthin will, bin ich auf dem besten Weg in ein totalitäres Regime. Das heißt, die Utopie in einer linken Tradition ist immer was, über was man eigentlich nicht konkret reden sollte. Das heißt, wenn Linke beginnen, über Utopien zu reden als politisches Programm, dann ist es meistens gefährlich und genauso gut im Rechten. In der Science-Fiction natürlich, wie in jeder Literaturform, ist es natürlich möglich, sich Gedanken darüber trotzdem zu machen und das natürlich ein bisschen zu verkodieren und zu verschlüsseln, das Ganze. Das heißt, es gibt gute utopische, aber auch gute dystopische Romane, die ich jetzt aber nicht eins zu eins als politisches Programm akzeptieren würde oder annehmen würde. Also da würde ich schon zwischen Politik und Literatur insofern unterscheiden wollen. Also und Zukunft, politischer Zukunft.
Okay. What about the money? Will there be money in the future? Stefan, what do the authors of the books you read think about that?
Well, I don't know. I mean, thinking like always during these discussions, we already said that the present also becomes a strong basis for what is going to happen in the future, in the near future. And at some places I see like the money disappearing maybe itself and having a sort of an exchange with objects or with information and so on. I mean in all these fan communities, for example, if we are talking about the science fiction fan communities, there is always a very strong exchange that doesn't really go directly through money, but it deals with different artifacts or items, you know, that you like old issues of a certain magazine that you would exchange for, and this goes back, I would say, for me to the school days, you know, like one of the first exchange items with high value was the whole collection of Jules Verne. So this, like having all the numbers which were published, like I don't know, like 50 volumes or something like this, and you could always deal and complete all of this, but you never paid with money. It was always, you know, like maybe to some comics, but some other things. So.
Ja, ich habe versprochen, dass wir über Horror reden und ich finde, wir müssen noch viel mehr als nur über die Zombies. Die Zombies. Why are Zombies Science Fiction and is Graf Dracula, you're from there, around there? Is he also Science Fiction or is he pure Horror?
Well, if you are talking about the Bram Stoker book from 1897, it's important to remember that it has a lot of scientific discoveries embedded into the story. So you will have, for example, a lot of telegraph letters or stuff written on the typewriter, or a lot of the medical theories that got involved in this. So I wouldn't connect it so much with a fantastic literature itself, but mostly with this popular science or different theories that were going on at the time. But I would like to say another thing. Romania, because of its because it's very cheap, you know, like it has very cheap locations for the filming. It has become during the last years a heaven for directors who do horror sci-fi movies. And I know because I had a friend who worked in one of the Hellraiser movies that was filmed in Romania. And I don't know which part. So some of, I don't know, part 5 or something like this. But it becomes more and more a scenery for horror movies.
Yes, but vampires, are they still a big issue in Romania?
Well, they became a big issue because of the West in the first place, because of the book written by Bram Stoker. And afterwards, it was just because this huge industry, which didn't exist in the communist times, connected to the Dracula, suddenly exploded. But there were also some political links that I would like to come back. A lot of there is a sort of a literature of short stories about Ceausescu as a vampire. And also during the time of the revolution, there were, and I've seen these like collages in the street or something like this with him with canines, like with teeth and with blood dripping out of his mouth. So this was.
So Ceausescu was a kind of hyper Dracula, right?
Yeah, he's connected to like if you connect Dracula, for example, with luxury, you know. This was the first thing that you know that the media's used after the revolution. They were showing all these tapes with his house, with you know, like the incredible luxury he was living in, and so on. Of course, most of this stuff wasn't genuine. You know, it was like just gilded. But they said this is massive. This is massive gold. He had a bath made out of massive gold, you know. And it goes back to this thinking like Dracula was completely a fighter against the outsiders, because also Ceausescu became, you know, very nationalistic figure during his reign, because he, in the end, it was like the total paranoia. I mean, we are surrounded, you know, like everybody wants to get in and to mess up things.
Ja, ich weiß nicht genau, wie ich die Überleitung elegant schaffe, aber es gibt hier auf meinem Tisch dieses Magazin von der Wienzeile, die letzte Ausgabe, wenn ich mich nicht ganz täusche, zum Thema Science Fiction, die möchte ich Ihnen ans Herz legen für alle Interessierten, auf dem Utopia-Weg. Ja, so Johannes. Was hast du da noch stehen?
Erzähl. Ist gut. Nein, ich möchte ein bisschen drauf einsteigen, was, weil es ja quasi um Horror und Science-Fiction-Horror und Dracula und diese ganzen Sachen jetzt gerade ging. Es gibt ein schönes Zitat von Aldiss, von Brian Aldiss, Science-Fiction-Autor, der Science-Fiction, ich zitiere kurz, die Suche nach einer Definition des Menschen und seiner Stellung im Universum ist, und dass er eben sagt, dass und zwar die unserem fortschrittlichen, aber verworrenen Wissensstand entspricht und typischerweise in der Form der Gothic oder Post-Gothic Novel gegossen ist. Also für Brian Aldiss beginnt quasi die Tradition der Science Fiction eigentlich mit Frankenstein im Jahre 1818 von Mary Shelley. Und da haben wir gedacht, das ist eh sehr interessant, dass wir dann bei Science Fiction, bei Horror automatisch landen und eigentlich dort ankommen, wo Science Fiction, also zumindest in der Definition von Brian Aldiss, herkommt. Also für ihn ist Frankenstein eine schöne Form, wie da alles verwoben ist. Also wie quasi technologische Innovation, also sagen quasi die Wiederbelebung eines Leichnams und diese ganzen Sachen kombiniert ist mit einer quasi auch einer Kritik der sozialen Umstände und so weiter, und das Ganze gepackt in einer relativ dramatischen Form und gut lesbar. Und für ihn ist quasi Frankenstein der erste Science-Fiction-Roman eigentlich, also in seiner Definition.
Okay, ich sehe gerade auf der Uhr, es ist Zeit, Schluss zu machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das nächste Homolka fragt, gibt es möglicherweise zu einem Thema, das noch zu bestimmen sein wird. Ich hoffe, Sie erscheinen dann wieder, und ja, eine schöne Zeit bis dahin. Schönen Abend. Und jetzt noch ein bisschen in 10 bis 15 Minuten Gonna Go Mars, ein Kurzfilm von Monochrom zur ersten bemannten Marslandung. Und zuerst die Pause von 15 Minuten.